Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Unser heutiger Gast hat in über 90 Filmen mitgespielt. Er hat in vielen Theaterstücken auf der Bühne gestanden. Er hat Bücher geschrieben. Er hat eine eigene Band, mit der er bald wieder auf Tour geht. Ulrich Tukur ist heute bei uns. Hallo, Herr Tukur.
Hallo, hallo.
Herr Tukur, zum Hessischen Rundfunk haben Sie eine ganz besondere Beziehung. Kommen Sie hier eigentlich ohne Ausweis rein?
Nee, ich werde immer aufgehalten am Eingang. Und dann kennt man mich nicht und dann muss ich irgendjemanden anrufen und dann dauert es ewig lang, bis dann jemand kommt und dann komme ich dann schlussendlich rein. Also nein, so berühmt bin ich nicht. Ich bin ja Wiesbadener.
Als Moreau sind Sie Wiesbadener, aber eigentlich kommen Sie aus Firnheim, ne?
Ich bin geboren in Firnheim im Jahre 1957, war aber nicht lange da. Man hat mich da nur sozusagen in die Welt hineingeworfen, um dann auch gleich wieder als Familie zu gehen. Ich bin da 1962 schon wieder weggegangen.
Reden wir im Verlauf der Sendung noch über die ganze Lebensgeschichte. Bleiben wir doch nochmal hier beim HR. Wenn Sie da an der Pforte stehen, gehören Sie zu den Prominenten, die gerne erkannt werden?
Also ich werde jetzt nicht so erkannt wie ein Fernsehstar oder wie ein Fußballer auf der Straße.
Ja, da starten Sie aber tief. Also ich meine, Sie haben so prominente Rollen gespielt und gehören zu einem, also Sie haben eines der Fernsehgesichter. Oder Filmgesichter.
Finden Sie? Also,
ja, finde ich schon.
Also sagen wir mal, ich freue mich schon, wenn man die Arbeit, die man getan hat, wenn der eine Wertschätzung entgegengebracht wird. Aber ich bestehe nicht darauf, dass man mich auf der Straße erkennt. Es ist eher angenehm, nicht permanent erkannt zu werden.
Sie drehen ja mindestens einmal im Jahr, wenn nicht öfter, in Hessen. Da kommt man rum. Moreaus Dienststelle ist in Wiesbaden. Dann gab es mal am Anfang einen Fall am Edersee. Es wird gedreht natürlich hier in der Region um Frankfurt. Gibt es Ecken, die Sie in Hessen besonders empfehlen würden?
Also meine Schwester ist mittelständische Bäuerin in der Nähe vom Vogelsberg. Das ist jetzt, sagen wir mal, keine so wahnsinnig schöne Gegend, aber es ist ganz interessant. Ich bin da ganz gerne. Das ist in der Nähe von Alsfeld. Ich finde den Odenwald wahnsinnig schön. Also Hessen hat eine großartige landschaftliche Varietät und Unterschiedlichkeit. Also, und natürlich hat es auch Weingegenden, die sind nicht zu verachten.
Ulrich Tukur ist heute unser Gast im HR1 Talk. Herr Tukur, schön, dass Sie bei uns sind.
Ich freue mich auch.
HR1. Genau meins.
Der Schauspieler Ulrich Tukur ist heute bei uns im HR1 Talk zu Gast. Herr Tukur, wenn man in so vielen Filmen mitgespielt hat, geht man da morgens noch gerne zur Arbeit? Also wenn Sie irgendwo einen Film drehen?
Ich gehe wahnsinnig gerne zur Arbeit. Für mich ist die Dreherei, also die Arbeit bei Film und Fernsehen, ein Urlaub. Das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Glück, das man hat, wenn man in einem Hotel wohnen kann, in einer netten Stadt, wenn alles für einen organisiert wird, wenn man ein Catering hat, wenn man zur Arbeit gefahren wird und dann auch noch Geld verdient. Das ist eine großartige Sache. Also ich mache es nach wie vor sehr gerne. Ich habe wahnsinnig gern Theater gespielt, das waren 25 Jahre, jetzt mache ich das auch, sicherlich seit 20 Jahren das. Wie lange ich das noch mache, weiß ich nicht, aber ich habe nach wie vor einen großen Spaß
daran. Wie wichtig ist denn die Atmosphäre für Sie? Ist es wichtig, ein gutes Buch zu haben, ein gutes Verhältnis zum Regisseur oder zu den Leuten, mit denen man dreht? Ich meine, alles zusammen ist natürlich das Traumpaket plus das, was Sie eben noch gesagt haben, aber ich meine, das hat man ja selten. Oft ist es so, das Buch ist so mittel, der Regisseur, naja, man macht es halt, weil man muss irgendwie.
Nee, das ist eigentlich bei mir selten der Fall, dass ich so das Gefühl habe, ach Gott, das setze ich jetzt irgendwie ab und das nehme ich jetzt mit und das reißen wir runter und hoffentlich sieht es keiner. Das wäre wirklich keine gute Art, so eine Arbeit zu machen. Natürlich ist das Drehbuch wahnsinnig wichtig. Ich bestehe auf einem guten Drehbuch und wenn es nicht gut ist, dann muss man es überarbeiten bis zu einem Punkt, wo man sagen kann, das kann ich jetzt sozusagen verantwortlich realisieren. Ich hatte sehr viel Glück. Ich habe tolle Drehbücher bekommen und ich hatte wirklich auch tolle Rollen, zumal im geschichtlichen Segment, in der deutschen Geschichte, die mir sehr viel gebracht haben. Ich habe mich immer für Geschichte wahnsinnig interessiert. Und natürlich
Dietrich Bonhoeffer haben Sie gespielt.
Bonhoeffer.
Rommel, den Wüstenfuchs haben Sie gespielt. Also viele historische Rollen, die so in dieser Zeit der 30er, 40er, 50er Jahre angesiedelt sind.
Das fing mit der Weißen Rose an und dann bin ich sozusagen auf dieser historischen Schiene und von der bin ich dann später, und darunter habe ich überhaupt gar nicht gelitten, gar nicht mehr so richtig runtergekommen. Ich habe sehr viel Zeitzeugen, jedenfalls den Film, die ich in den 80er, 90er Jahren noch gedreht habe, sehr viel Zeitzeugen noch kennengelernt. Menschen, die wirklich ganz, ganz aus erster Hand und mit großem Verstand über diese unwägbaren Zeiten erzählen.
Über einige dieser Filme werden wir auch noch sprechen im Verlauf der Sendung. Die Tatortfilme mit Kommissar Moreau, die Sie hier beim Hessischen Rundfunk oder mit dem Hessischen Rundfunk drehen, werden entweder euphorisch gefeiert oder bekommen vernichtende Kritiken. Wundern Sie sich manchmal, was Sie da spielen müssen oder sagen Sie, ja, genau so muss Fernsehen sein?
Eher das Letztere, Herr Reichert. Ist doch klar. Also vor Jahr und Tag kamen Jörg Hinstedt und Liane Jessen zu mir und fragen mich, ob ich denn
das sind die Redakteure,
hatte, die Redakteure des Hessischen Rundfunks und des Tatorts, die waren des Tatorts und fragten mich, ob ich denn Lust hätte, einen Tatortkommissar zu machen. Meine Antwort spontan war nein. Da verbrenne ich ja wahnsinnig schnell mein Gesicht. Das will ich nicht. Das kann ich auch gar nicht. Das ist einfach, das machen viel zu viele.
Gibt für viele Schauspieler ist das natürlich der Ritterschlag, im Tatort zu spielen. Ne? Das ist auch so ein bisschen Gejammer auf hohem Niveau.
Gut, aber mich hat es nicht so interessiert. Und ich habe ja tolle Filme gemacht und ich wollte nicht unbedingt in so eine Serie hineingeraten. Und das ist ja so, das hat ja einen Seriencharakter, wenn sie das machen. Und dann haben wir dann eine Flasche nach der anderen Rotwein getrunken und als wir der vierten oder fünften Flasche anlangten, habe ich dann gesagt, naja, ich könnte mir es viel unter Umständen vorstellen, wenn wir eine Figur kreierten, die so am Rande des Lebens steht, die Dinge verhandelt, die man vielleicht im Fernsehen sonst nicht erlebt. Und vielleicht sollte diese Figur krank sein, eine Krankheit haben. Und dann irgendwann kam mir diese Idee, dass er dann halt irgendwie so einen Tumor hat. Jedenfalls haben sie das geschluckt. Wir waren wirklich weinselig. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können es mal versuchen. Lass uns dann einfach mal ein Drehbuch erstellen und mal gucken, ob das geht. Und das erste Drehbuch, das war sehr gut. Das war eine sehr, sehr herbstliche Geschichte. Die am
Edersee
spielte.
Das war die am Edersee, ne? Ja,
dieser Edersee-Film, der von einer großen Melancholie getragen war. Und das ist irgend so eine Raff-Geschichte geworden. Und die hatte Hand und Fuß. Und danach habe ich dann sehr viel auch mit den Redakteuren reden können über die Drehbücher. Und habe dann gesagt, ich hätte die Idee, das und das zu machen. Und dann haben wir dann gemeinsam uns getroffen, ein Brainstorming gemacht und dann überlegt, welcher Drehbuchautor könnte denn schreiben? Welchen Regisseur hätten wir denn gerne? Und das war eine wunderbare Zusammenarbeit und das fing dann an, mir Spaß zu machen und wurde dann sehr viel reicher und interessanter, als ich mir das vorgestellt hatte.
Gibt es eigentlich da langfristige Verträge oder schließt man jeweils von Tatort zu Tatort ab?
Wir haben nur eine Verabredung, dass wir das machen, so lange, bis einer von uns entweder keine Lust mehr hat oder das Handtuch wirft oder sozusagen physikalisch abtritt.
Ja, das kommt dann auch irgendwann mal vor im Leben, natürlich.
Tod umfällt. Ne? Ja, ja. Ich weiß es nicht. Es geht eigentlich von, ich habe keinen Vertrag über 10 oder 20 Tatorte.
Über den neuen Tatort, der dann im nächsten Jahr läuft, reden wir noch im Verlauf der Sendung. Und es ist aber auch schon ein weiterer in Planung. Das heißt, ein Drehbuch existiert für einen weiteren Tatort.
Der soll im nächsten Sommer gedreht werden.
Also dann, Ulrich Tukur, heute zu Gast im HR1 Talk. Hier ist der H1 Talk. Er hat Generalfeldmarschall Rommel gespielt, den Wüstenfuchs. Er hat den Terroristen Andreas Bader gespielt. Er hat Herbert Wehner gespielt. Er hat Bernhard Jimek gespielt und viele, viele Hauptrollen mehr. Ulrich Tukur ist heute unser Gast im H1 Talk. Herr Tukur, gibt es eine Rolle, die Sie gerne gespielt hätten, die man Ihnen aber nicht angeboten hat?
Ja, die des polnischen Papstes. Den hätte ich gerne gespielt. Und ich wäre jetzt auch in dem Alter, wo ich es könnte.
Ja, aber das könnten Sie auch noch in 10, 15 Jahren.
Meinen Sie?
Ja, bestimmt. Sie waren an der Schauspielschule, als Sie für die Rolle des Willi Graf in dem Film Die Weiße Rose entdeckt worden sind. Das war 1982. Michael Verhoeven hat damals Regie geführt. Wie ist er eigentlich auf Sie gekommen, Herr Tukur?
Es war 1981, schon so lange her. Oh. Ich war im zweiten Jahrgang, der älteste Jahrgang, der dritte Jahrgang. Die präsentierten ein Theaterstück, was sie erarbeitet hatten. Und die Damen und Herren von der ZBF, von der staatlichen Bühnenvermittlung, die waren da, um sich also neues Schauspielermaterial anzusehen. Und ich wurde da angehalten, die Karten zu verkaufen. Ich saß an der Kasse. Ich war die Woche vorher weg, weil ich Straßenmusik machte und mich eigentlich irgendwo rumtrieb und eigentlich sehr viel getrunken habe und das Leben wirklich hab krachen lassen. Und es hab krachen lassen, das Leben genossen habe und tauchte da zum ersten Mal auf, riss die Karten ab und dann lief dieser Herr Verhoeven an mir vorbei und sah offensichtlich, dass er eine große physiognomische Ähnlichkeit mit einem der jungen Männer der Weißen Rose hatte, nämlich Willi Graf. Es ist tatsächlich so, es sah ihm wirklich sehr ähnlich. Und das, er sah mich, ging hat niemanden, glaube ich, besetzt aus dieser Klasse, rief aber am nächsten Tag in der Schauspielschule an und sagte, da wäre so ein junger, blonder Mensch da gewesen an der Kasse, den würde er gerne kennenlernen. Und das war dann ich, da war ich voll freund von den Socken. Ich kam eine Woche später wieder hin und dann hieß es, ach, der Gastarbeiter ist ja auch wieder da. Und übrigens hat der Film angerufen, du sollst dich da in München melden. Dann habe ich gesagt, ja, veräppeln kann ich mich selber, vielen Dank. Und dann so kam es und dann fuhr ich danach nach München, Grünwald und lernte den Senta Berger und Michael Verhoeven kennen und dem Michael Verhoeven habe ich dadurch, dass er mich dann besetzte, wirklich enorm viel zu verdanken.
Willi Graf ist eine Figur der Zeitgeschichte. Dietrich Bonhoeffer, Bernhard Jimek, Herbert Wehner, alles Figuren der Zeitgeschichte. Ja. Ist es eine besondere Herausforderung, solche Menschen zu spielen?
Ja, also besonders dann, wenn sie wirklich prominent sind, wenn sie im kollektiven Bewusstsein sehr stark verankert sind. Ganz schwer, nehmen wir diese wirklich ganz tolle Verfilmung Hotel Lux, also die Geschichte des Herbert Wehner, des jungen Herbert Wehner, des Anarchisten, des Kommunisten, der dann nach der Machtergreifung von Hitler nach Moskau geht und dann im Hotel Lux sitzt und dann eben auch verrät. eigene Genossen, wie die das unter dem Druck der großen der politischen Prozesse und der Säuberung 1936, 37 vor allem in der Sowjetunion gemacht haben. Ganz schlimm ist es, den alten Wehner zu spielen. Das musste ich glücklicherweise nicht. Das hat Herr Baumann gemacht. Er hatte die Arschkarte in dem Film, weil den nun jeder kannte, mit seiner Pfeife und seinem Grummelton und seiner schlechten Laune und seiner sehr witzigen Art, sich auszudrücken. Ich hatte den Jungen, das war ein großes Glück. Je bekannter die Figur ist, desto schwieriger ist es zu spielen, weil sie dann immer irgendwelche Leute haben, die sagen, so war der nicht. Die Krawatte ist falsch, die Uniform ist falsch, der hat auch ganz anders ausgesehen. Das ist nicht so ganz einfach.
Hatten Sie irgendwann mal Angst davor, als Schauspieler nicht gut genug zu sein für eine Rolle?
Ach Gott, Bedenken hatte ich ja. Angst nicht. Ich habe mich da immer reingehauen. Ich wusste, ich schmeiße mich ins Wasser und irgendwie wird es gehen. Ich habe die Figuren, wenn sie denn historische Figuren waren, studiert. Das heißt, man guckt dann sehr stark auf die Sprache. Wie haben die gesprochen? Weniger, man sieht halt so aus, wie man sagt, das kann man nicht manipulieren, es sei denn, man hat einen guten Maskenbildner. Bei Rommel habe ich gekriegt über die Musik seiner Sprache, seines Dialekts. Er sprach diesen Heidenheimer Dialekt, Nordalb. Da gab es einige in meiner Familie, die aus der Gegend kamen. Meine Großmutter hat ihn übrigens auch persönlich gekannt. Und über diesen Dialekt kriegte ich auf einmal diese Figur hin. Das war ganz, 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 ganz interessant. Du musst halt immer irgendeine Einstiegsluke finden in so einen Charakter. Und dann musst du diesen Charakter zu dir rüberziehen und du hast diesen Charakter, egal ob es jetzt ein Kinderschänder ist wie dieser Odenwald-Schuldirektor oder ein General der Wehrmacht. Du musst diese Figur verteidigen. Du bist der Anwalt dieser Figur. Urteilen darfst du als Schauspieler nie. Urteilen sollen die Zuschauer.
Letztens war Ulrich Tucker in einer Rolle zu sehen, die man bisher nicht von ihm kannte. Er hat in einem Werbespot mitgemacht. Das hat er früher immer abgelehnt.
Woher
warum er sich hat
Sie
überreden lassen. Ja, Moment. Also warum Sie da mitgemacht haben, das interessiert mich. Eine Fernsehwerbung, wie gesagt, haben Sie bisher immer abgelehnt. Wir reden gleich weiter hier mal eins Talk.
HR1. Genau meins.
Klaus Reichert ist hier und Ulrich Tukur. Unser heutiger Gast ist Schauspieler und zwar ein sehr erfolgreicher. Das Publikum liebt ihn und auch die Fernseh- und Filmkritiker loben ihn meistens. Herr Tukur, irgendwo habe ich gelesen, Sie haben früher mal gesagt, ich verdiene mit der Filmerei genug Geld, ich muss keine Werbung machen. Sie haben Ihre Meinung geändert. Warum?
Naja, ich bin einmal schwach geworden, muss ich ehrlich sagen. Es ist nicht die Gage, die Sie bezahlt haben. Es ist eine kleine Berliner Privatbank. In diesen Zeiten, wo unser Geld verfällt, wo wirklich Billionen von Euro auf den Konten rumliegen, muss man sich einfach das ist so eine ganz kleine, sehr wertige, eigentlich konservative Beraterbank, die wirklich auf eine sehr vernünftige Art und Weise Gelder anlegt, dass man sie nicht verliert und überhaupt kein Risiko fährt. Und ich fand die Firma, für die ich da Werbung machte, absolut wertig und auch wichtig, mal einen Punkt zu machen dahingehend, dass wir einfach so eine Finanzbildung in Deutschland brauchen, dass wir wahnsinnig viel falsch machen.
Sie haben bestimmt einen Agenten, der sich um Ihr Geld kümmert, oder machen Sie das selbst?
Nein, das mache ich selbst.
Machen Sie
das
auch Verhandlungen, wenn Sie irgendwie eine Filmrolle annehmen, gibt es da eine feste Gage oder gibt es da auch so einen Spielraum, wo Sie sagen, mal ist meine Tagesgage 10.000 Euro am Tag?
Ich habe eine Theater- und eine Film- und Theateragentur, die Frau Brombauer, die macht das. Wir diskutieren das und die sagt, das Angebot ist so und so hoch und dann sage ich, das ist ein toller Film, die haben nicht mehr, das machen wir für die Gage oder machen das für weniger. Und ich habe eine Musikagentur, ich habe auch noch eine Literaturagentur, ich habe viel zu viele Agenturen.
Man hat und alle verdienen irgendwie mit?
Natürlich, ja klar. Ja, ja. Für mich bleibt am Ende überhaupt nichts.
Ja. Also,
ganz wenig.
Ich hoffe, dass Sie sich für diese Werbung haben gut bezahlen lassen, auch wenn es nur eine kleine Bank ist. Ich meine, eine interessante Sache ist.
Das war in Relation zur Größe der
Bank. Okay, aber Sie rauchen während des Spots.
Ja, weil das ist doch toll. Da regen sich wieder Leute auf.
Ach so. Sind Sie deshalb kritisiert worden, also nicht wegen des Rauchens, sondern wegen dieses Werbespots, oder bin ich der Erste, der Sie darauf anspricht?
Sie sind überhaupt da. Ich wusste gar nicht, ich habe auch gar nicht gesehen, wo das läuft.
Im Netz ist es zu
Im Netz ist es zu sehen. Also die Sachen, diese Spots sind sehr witzig und die sind sehr gut. Und ich finde das Produkt jetzt absolut in Ordnung.
Das haben Sie jetzt schon zum dritten oder vierten Mal gesagt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ja sparen. Woran wir nicht sparen müssen, ist Musik. Was können wir für einen Musikwunsch für Sie spielen?
Ja, wollen Sie was von mir hören? Oder, ja,
also, wir spielen von Ihnen nachher noch einen Song, natürlich, klar.
Muss nicht sein. Da ich in Italien lebe, würde ich jetzt mal sagen, es gibt ein paar Sänger in Italien, die ich absolut heiß und innig liebe. Darunter eben Adriano Celentano. Hochpolitisch der Mann, wirklich sehr, sehr witzig. Auch heute als alternder Herr, wirklich ein großartiger Künstler. Der hat ein wunderbares Lied mal gespielt, das hieß Il Ragazzo della Via Gluck, über die Zerstörung einer Vorstadt.
Also ich habe bei Adriano Celentano ganz andere Erinnerungen, einen Film mit Ornella Mutti. Ja. Und immer wenn er scharf auf sie wurde, ist er raus und hat Holz gehackt.
Das ist Celentano, genau. Ein super Typ.
Hier kommt Adriano Celentano.
Questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui.
Ulrich Tukur ist heute mein Gast im HR1 Talk. Herr Tukur, jetzt reden wir schon eine halbe Stunde und ich habe ganz vergessen, Sie zu fragen, woher kommt eigentlich der Name Tukur?
Der Name, der stammt aus dem Franzosenkrieg. Also so heiße ich ja eigentlich gar nicht. Das hat auch wieder mit Michael Verhoeven, der Weißen Rose, zu tun. Ich trage einen anderen Namen eigentlich und der ist Scheurlen. Und dann sagt der Herr Verhoeven, diesen Namen tue ich nicht auf die Leinwand. Den kann keiner aussprechen, den kann man auch nicht richtig schreiben. Nennen die Schmidt oder Schröder, aber so nicht. Ich bin nach Hause gelaufen und habe gesagt, ja du Papa, der will unseren Namen nicht. Dann sagte der, aha, dann nenn dich doch Tukur. So hießen meine Vorfahren lange und dieser Name ist dann irgendwann verschwunden. Der stammt aus dem Franzosenkrieg. Ein Vorfahre von mir kriegte ein Kind. Man musste damals während einer napoleonischen Besetzung des Rheinlandes 1806 auf eine Militärbehörde, da saß ein Offizier, dem ist er entgegengetreten, hat gesagt, er hätte einen Sohn, der soll Napoleon heißen. Mein Großvater gesagt, Napoleon, Verehrer Familie. Und dann sagte der französische Offizier Napoleon seulement, nur keinen anderen Vornamen. Dann sagte er Napoleon tout court, ganz kurz, ganz kurz. Dann hat er den so deutsch sozusagen, also nicht französisch hingeschrieben und so ist dieser Name erhalten, dann verschwunden und von mir wiederbelebt.
Wie lange braucht man denn, bis man sich daran gewöhnt hat, dass man jetzt auf einmal mit Herr Tukur angesprochen wird?
Das ging relativ schnell. Also es ging los. Ich habe mich natürlich wahnsinnig, weil ich wollte das nicht. Der Verhoeven bestand drauf. Also ich habe mich irre geschämt, geniert in der Schauspielschule. Ich hatte noch nichts erreicht und hatte auf einmal schon Künstlernamen. Und haben mir natürlich gesagt, sag mal, glüht dir die Decke da oben weg? Was ist mit dir los? Wer bist du denn? Und dann hatte ich den Namen und das ging dann sehr schnell los mit Peter Zadek, dem ich ein halbes Jahr in Heidelberg war. Und dann kriegte ich auf einmal Flugtickets und andere Sachen immer auf Tukur und konnte aber nicht beweisen, dass ich das war. Und dann hockte ich da und dachte,
steht jetzt im Ausweis und im Reisepass.
Also, das ist alles drin, das ist im Ausweis. Ja. Ich musste dann wirklich auf die Behörde gehen und sagen, ich möchte mir einen Künstlernamen antragen. Dann sagte er, ja, da kann ja jeder kommen. Dann müssen Sie aber schon eine überregionale Bedeutung haben. Sagt die, dann habe ich mir die Arschbacken zusammengekniffen und habe gesagt, ja, aber ich hätte eine über. Wie heißen Sie denn? Ich sage, Tukur. Ach, Sie spielen den Hamlet da am Deutschen Schauspielhaus. Ja, okay, schreib mal rein. Und dann hatte ich den.
Wie ist das, wenn Sie Leute treffen aus der Vor-Tukur-Zeit? Haben Sie da überhaupt noch Menschen, wenig zu denen Kontakt. Sie Kontakt haben? Ganz wenig. Also nee. Firmen wahrscheinlich gar keine mehr?
Nee, natürlich nicht Firmen. Das ist leider, war ja ein Kleinkind. Nee, aus der Zeit des Abiturs, ja, habe ich noch, aber wenig, da hat sich wenig erhalten.
Bei den Firmen, man wundert mich immer ein bisschen, weil schon bekannt ist, dass Sie da geboren sind und auch sozusagen am Anfang Ihres Lebens da irgendwie gelebt haben. Hat sich noch niemand bei Ihnen gemeldet und hat gefragt, wir würden gerne eine Straße nach Ihnen benennen oder wir benennen eine Grundschule.
Nach,
oder
nach Ihnen auch schon eine Straße, oder, die
Willi-Reihert-Straße. Oder eine Einkaufszentrum nein. Oder so. Ich meine, jetzt nein, muss ich werfen. Ulrich Tukur.
Nein, ein Einkaufszentrum nicht. Nee, ich bin auch nicht gefragt worden. Ich bin gespannt, ob das Sie jemals... Nein, Quatsch.
Also Preise haben Sie in Ihrem Leben schon genug bekommen. Die Ehrung, dass eine Straße nach Ihnen benannt wird, noch nicht. Aber Grimme-Preis, Bambi-Fernsehpreis, den Hessischen Filmpreis natürlich. Was kann da noch kommen? Oder sind Sie jemand, der das aus professionellen Gründen natürlich mitmacht? Ich meine, ich habe Sie gesehen beim Hessischen Filmpreis, wo Sie dann auch hessisch gebabbelt haben mit dem hessischen Ministerpräsidenten.
Man ist doch... Ne, Preise sind schon was Tolles. Auch wenn sie nicht mit einer finanziellen Apanage verbunden sind, auch solche Ehren. Es ist ja eine große Anerkennung der eigenen Arbeit. Und das wäre ja blöde und kokett, super kokett, wenn man sagt, das habe ich nicht nötig. Nein, es freut mich wahnsinnig. Es gibt so viele Kollegen, die wirklich hochbegabt sind und eigentlich das genau so verdient hätten oder mehr noch und die nicht mal bemerkt werden. Und deswegen ist es schon wirklich eine tolle Sache. Und es ist nicht so, wie Billy Wilder sagte, Preise sind wie Hämorrhoiden, früher oder später kriegt sie jedes Arschloch. Das ist schon immer noch irgendwie was, worüber man sich freut.
Es ist üblich, dass in dieser Sendung wir jetzt einen Überraschungsgast für Sie anrufen. Das heißt, wir reden, den können wir leider nicht mehr anrufen. Nein, obwohl, der hätte irgendwie dann auch schon zu Ihnen gepasst.
So. Ich finde den so wunderbar. Der hat einen so wunderbar.
1, 2, 3, da hätten Sie auch. Also gut, da waren Sie wahrscheinlich noch nicht auf der Welt. Als
doch, Sie damals hieß ich Hans Lothar.
Ja.
Das war nicht mein erster Künstler.
Nein, um Gottes Willen. Also, wir rufen gleich jemanden an, der Sie sehr gut kennt. Und ich bin gespannt, wie lange Sie nichts mehr voneinander gehört haben. Ulrich Tukur, heute unser Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Hier ist der HR1 Talk, heute mit Ulrich Tukur. Und jetzt haben wir den Überraschungsgast für Herrn Tukur am Telefon. Hallo, Ulrich Meier. Ich habe ja eben schon gefragt, wann haben Sie das letzte Mal mit Herrn Tukur telefoniert?
Ja, eigentlich spricht ja hier Billy Wilder.
Ja.
Ach. Ja, wann haben wir das letzte Mal telefoniert? Gestern, glaube ich.
Ja, also telefonieren eigentlich ständig miteinander. Ulrich Meier ist nicht der Wiedergänger von Billy Wilder, sondern er ist der Gitarrist der Rhythmus Boys. So, das heißt, Sie werden sich wieder bald täglich sehen.
Ja, hoffen wir mal, weil wenn nicht, dann ist einer krank.
12. März sind Sie hier in Frankfurt in der Alten Oper zu sehen und die Tour beginnt aber etwas vorher schon in Berlin. Sie haben jetzt 30 Sekunden Zeit, Ihren Freund Ulrich Tucker hemmungslos zu loben, Herr Meier. Wir sind gespannt.
Ulrich macht keinen Fehler.
Ulrich Tucker ist ein sehr großzügiger Mensch, das werde ich hoffentlich bei der Tour wieder erneut feststellen können. Er hat keine Allüren. Oder, naja, er hat nur wenige Allüren. Was heißt, eigentlich hat er doch? Oder, nee, er hat tatsächlich keine Allüren. Und was ich sehr schön finde, er ist sehr umgänglich. Der kann sich in meinem Gartenhaus genauso schön betrinken wie in einem 5-Sterne-Hotel.
Mit dem Trinken haben Sie es irgendwie, Herr Tucker, oder? Ich meine, Ihre Karriere...
Was täten wir denn ohne eine Flasche Wein in unserem Leben? Es wäre furchtbar. Ja.
Ist er bei den Konzerten eigentlich die Rampensau oder ist das eine Band, wo die Mitglieder gleichberechtigt nebeneinander stehen?
Also ich habe das Gefühl, er ist ganz froh, wenn er nicht die Rampensau sein muss, sondern wir drei machen ja dann immer so diese drei Pölsernummern und da lehnt er sich so wohlig zurück, dass ich glaube, er würde am liebsten das ganze Konzert da sitzen und den Pölsern zugucken.
Sie kennen sich schon sehr, sehr lange.
Ja.
Wie viele Jahre?
Das sind jetzt 39 Jahre, wenn ich richtig rechne.
Sind wir verheiratet? Seit 39 Jahren, Ulrich.
Das ist die blecherne Hochzeit mindestens.
1978 haben wir uns kennengelernt.
Ich habe gedacht 77, aber das stimmt nicht, wie du gesagt hast.
78 sind 39 Jahre. Und das hat gehalten, ne? Stimmt.
Ja. Wie ist denn das früher gewesen? Gut, ich meine, heute wird wahrscheinlich die ganze Frauenwelt wird sich auf Ulrich Tucker konzentrieren, weil den kennt man aus dem Fernsehen. Wie war das früher, als Sie beide noch völlig unbekannt waren mit den Mädels? Sie waren damals in Tübingen. Und da erzählt man sich ja, dass Sie zwar sehr charmant und sehr umgänglich mit den Frauen gewesen wären, aber relativ harmlos. Die sind immer nur zum Kuscheln zu Ihnen gekommen.
Wir waren keine Griffler, bei mir war das naturbedingt, bei ihn habe ich bewundert, weil er hätte 10-mal mehr Gelegenheiten gehabt. Also ich erinnere mich an eine Situation in Freiburg, nach dem Konzert vom Dr. Flotte, da sind wir vor den Eingang gekommen, da stand er da, an jedem Arm riss eine Frau und er schrie, Jungs, kommt bitte, helft mir hier raus. Das ist nicht gelogen, das war wirklich so. Gucken Sie mal die Bilder an, das war wie gut er aussah.
Ja.
Dem sind die Frauen hinterhergeschossen, das war unglaublich.
Wie ist das heute, Herr Tucker?
Ja, ich habe ganz wunderbare Freundin, die sind aber alle oberhalb von 75. Meine Freundin Ursel grüße ich in Berlin, meine Freundin Inge grüße ich in Kolborn und meine Freundin Ruth in Hamburg. Ruth ist inzwischen, glaube ich, 92. Ja.
Außerdem sind Sie ja in festen Händen, auch darüber reden wir noch in der nächsten Stunde hier in HR1.
Herr Meier war damals in Händen einer japanischen Frau und ich einer amerikanischen Frau. Und
okay.
diese Suche im Ausland hat uns beiden nicht gut getan, oder Uli?
Nee, nicht wirklich. Ja, aber es war auch keine Katastrophe. Ich war mal in Tokio, das war auch schön.
Und Sie können Ihre Töchter in Amerika besuchen. So, ne? Sie haben zwei Töchter aus
Beziehung. Eine sitzt jetzt in der Dordogne und die andere ist in Wales.
Also, Ulrich Tucker und Ulrich Meier gehen zusammen auf Tour mit den anderen der Rhythmus Boys. Die Tour heißt Grüß mir den Mond und Sie können bei HR1 jetzt dreimal zwei Karten für das Konzert in der Alten Oper am 12. März gewinnen. Rufen Sie an unter 0800 155 4x1. Aber nur, wenn Sie folgende Frage beantworten können. Kommissar Moreau, die Figur, die Ulrich Tucker im Tatort aus Hessen vom Hessischen Rundfunk spielt. Für welche Dienststelle arbeitet Moreau? Für das Bundeskriminalamt BKA, für das Landeskriminalamt LKA oder für die Polizeidienststelle in Wisbaden? 0800 155 4x1. Was gibt's da zu lachen? Also, ich meine,
super Option,
es gibt blödere Fragen, die man stellen kann, oder? Also LKA, BKA oder Polizei Wiesbaden. Es geht um dreimal zwei Karten für das Konzert der Rhythmus Boys am 12. März 2018 in der Alten Oper in Frankfurt. Herr Meier, vielen Dank, dass wir Sie anrufen durften.
Gerne, ja. Tschüss.
Uli, tausend Dank. Ich rufe dich nachher an und mach dieser Schnecke.
Ulrich Tucker in der nächsten Stunde. Weiter zu Gast hier in HR1.
HR1. Genau.
Unser heutiger Gast ist Ulrich Tucker. Er war Bernhard Jimek. Er hat Andreas Bader gespielt, Dietrich Bonhoeffer, Herbert Wehner und viele andere Rollen im Fernsehen und im Theater. Hallo, Herr Tucker.
Grüße Sie, hallo.
Herr Tucker, kann es sein, dass Sie immer die besten Rollen bekommen?
Die besten Rollen habe ich nicht immer bekommen. Ich habe interessante Rollen bekommen. Und ich war wahnsinnig froh, dass ich solche Rollen habe spielen können. Also Sie haben ja einige aufgezählt. Eine Figur, die mir sehr viel bedeutet hat, die Sie nicht erwähnt haben, ist die des Kurt Gerstein. Aus dem Film Armen hieß er international der Stellvertreter mit Costa Gavras. Das ist eigentlich der dunkle Bruder von Dietrich Bonhoeffer gewesen. Eben auch aus der bekennenden Kirchenbewegung stammend, sehr religiös, geht er den unheimlichen Weg und arbeitet bei der Waffen-SS mit, um zum Zeugen des Holocaust zu avancieren. Und als Zeuge dann später im Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg auszusagen. Das ist eine Figur, die ist an Abgründigkeit nicht zu überbieten und die beiden gehören zusammen. Und das war für mich auch eine unglaubliche Erfahrung, so ein eigentlich ein Brüderpaar im Geiste zu spielen, nämlich den hellen Bruder Bonhoeffer, der konsequent seinen lichtvollen Weg gegangen ist und den dunklen Bruder Gerstein, der den Abgrund der Hölle schaut und denkt, er kann der Hölle widerstehen und kann der Zeuge der Hölle sein und wird von dieser Hölle verschluckt. Also das sind tolle Rollen und wenn man das spielen kann, kann man dem lieben Herrgott nur danken.
Ich wollte gerade nachfragen, sind Sie ein sauguter Schauspieler oder ist auch Glück dabei?
Es ist Glück oder Fortune, sagen wir, Fortune klingt ja noch schöner. Es ist auch sehr viel Glück. Und dann habe ich aber auch immer, als dann die Möglichkeiten kamen und die großen Rollen kamen, nie gezögert, es zu tun und nie gezögert, mich zu überfordern und immer hineinzuspringen und das zu wagen. Weil ich glaube, das habe ich intuitiv gespürt, es gibt nichts Schlimmeres, als später zu sagen, Mensch, hättest du das doch damals gemacht. Lieber machen und scheitern, als es nicht zu machen.
Herr Tucker, Sie haben das Glück, vom Publikum und von den Kritikern gemocht zu werden. Ulrich Tucker ist heute unser Gast im HR1 Talk. Herr Tucker lebt seit ein paar Jahren in Venedig. Warum, das frage ich ihn in 5 Minuten.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Hier ist der HR1 Talk, wo täglich tausende Touristen Stationen machen. Da ist unser heutiger Gast zu Hause. Ulrich Tucker lebt mit seiner Frau in Venedig. Herr Tucker, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, in die schönste Stadt der Welt zu ziehen?
Ich bin nicht auf die Idee gekommen, um der Wahrheit die Ehre zu geben, ist meine Frau auf die Idee gekommen. Es war damals nicht meine Frau, als wir nach Venedig gingen, es war meine Freundin. Und ich hatte die Beziehung so ziemlich verspielt aufgrund eigener Blödigkeit. Und sie hat mir noch einmal die Gelegenheit gegeben, dass ich mich nochmal erhören würde, dass wir zusammenbleiben könnten.
Aber nur unter
der Maßgabe, nicht mehr in Hamburg.
Okay.
Dann habe ich gesagt, okay, gut, verstehe. Also du darfst hingehen, wo du willst. Ich würde vorstellen, lass uns nach Frankreich gehen. Da sagte sie, nein, Franzosen sind wie Deutsche, die Italiener spielen. Da will ich nicht hin. Fand ich interessant, die Äußerung.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, sagte ich, also du willst nach Italien? Sie sagte, ja. Wir sind nach Genua geflogen, aber Genua war es nicht. Dann hat sie gesagt, warst du schon mal in Venedig? Ich habe gesagt, nein, ich war tatsächlich noch nicht in Venedig. Wir sprechen irgendwie von den 90er Jahren, genau. Und in späten 90er Jahren.
Venedig geht immer unter. Insofern ist es eigentlich egal, wann man da hinfährt.
Und das ist richtig, ja. Aber ich hatte es wirklich noch nicht gesehen. Also Venedig geht nie unter. Eher gehen wir unter, als dass Venedig untergeht, ganz ehrlich. Die Stadt existiert seit über 1000 Jahren.
Meinte ich doch. Das ist sozusagen der ewige Untergang. Und,
genau, und er findet nicht statt. Eben. Das ist der ewige Untergang, der nicht stattfindet.
Oder man hat den Eindruck, das, aber macht den Charme mit aus. Aber es passiert
natürlich,
halt nichts,
klar. Natürlich, es ist Herbst. Jedenfalls sind wir nach Venedig gegangen und es war Hochwasser. Und die Stadt war in einem so kuriosen, grotesken Zustand. Es war so surreal, der ganze Aufenthalt in dieser kleinen Pension, wo man im Wasser aß, dass ich dachte, ja, das ist doch wirklich ein toller Ort. Und dann fanden wir ganz schnell eine Wohnung und haben uns da verortet.
Was ist denn Ihr zweitliebster Platz oder Ort in Venedig? Also den liebsten würde ich jetzt nicht verraten, den behalten Sie für sich, aber den zweitliebsten Platz.
Sie werden lachen, wenn ich Ihnen das sage. Wenn Sie Venedig ein bisschen kennen, der hässlichste Teil Venedigs heißt Saccafisola. Die Saccafisola ist am Ende der Giudecca eine eigene Insel. Mhm. In den 50er Jahren ist dort ein sozialer Wohnungsbau entstanden, der ein bisschen erinnert an die Vorstädte von Turin oder Rom in den 50er Jahren. Keine schönen Häuser, eher, sagen wir mal, der soziale Bodensatz der Stadt Venedig, aber auch der soziale Bodensatz ist immer höflich und die sind immer lustig und wahnsinnig sympathisch. Und da gibt es ein kleines Café, die hässlichste Kirche, nicht nur Venedig, sondern des ganzen Landes Italien, möglicherweise sogar ganz Europas, steht da. Es ist furchtbar. Und da gibt es dann am Freitag immer einen Markt. Und es ist so normal und nie irgendein Tourist. Und ich liebe diese Saccafisola, ihre Hässlichkeit, die aber so etwas Uritalienisches
hat. Klingt nach dem einzigen Platz in Venedig, der nicht überlaufen ist.
Da ist wirklich tatsächlich niemand, außer die Leute, die dort leben. Und das macht einen Riesenspaß.
Wie viel Zeit verbringen Sie im Jahr zu Hause?
Ich würde mal sagen, maximal ein Viertel. Ja, also maximal ja, ein Viertel.
Schaffen Sie es da runterzukommen oder wird sofort, wenn Sie zu Hause sind, das nächste Projekt geplant? Ich meine, Sie schreiben Bücher, Sie machen Musik und dann natürlich die Filme. Ja, oder Herr können Reiser, Sie wirklich mal...
Nicht runter, in Venedig kommt man nicht runter. Ja. Sagen wir mal, es ist anstrengend. Wenn Sie da leben, dann kommen Sie erstmal nach Hause, müssen alles mal organisieren. Dann ist ja mal die Gastherme kaputt. Dann geht es mit dem Strom wieder nicht. Dann fliegt irgendein Fensterladen raus. Dann, das sind ja uralte Häuser. Es ist halt immer irgendein Krangel. Dann haben Sie Ärger mit dem...
Macht das Ihre Frau? Also sind Sie alltagstauglich?
Ich bin überhaupt nicht alltagstauglich. Ich bin genervt. Deswegen liebe ich ja das Drehen, weil da bin ich auf einmal in der Sicherheit eines Hotelzimmers. Alles wunderbar. Gut, klar, so. Aber die Lebensorganisation ist etwas, was meine Frau sozusagen zwangsläufig hat übernehmen müssen, weil ich dazu nicht in der Lage oder nicht willens bin. Und das ist der eigentliche Stress des Lebens. Das nebenher mit den Konzerten, mit dem Buch und so, das macht man schon irgendwie. Aber schlimm ist das Leben am Laufen. Das wird immer komplizierter.
Meine Frau kritisiert immer, wenn ich abends eine Zigarette rauche. Nach 21 Uhr rauche ich immer 1-2 Zigaretten. Was kritisiert Ihre Frau an Ihnen?
Also nicht das Zigarettenrauchen, das tut sie selber üppig. Ich kritisiere das an ihr. Sie raucht mir zu viel. Sie sagt, also sie kritisiert an mir, dass ich Häufchen mache. Ich sei ein Haufenmacher. Wo immer ich wäre, würden zwei Socken liegen. Wenn da zwei Socken liegen, liegt dann eine Unterhose, dann liegt dann noch irgendein Textilteil und im Nebenzimmer auch. Und da hat sie recht. Ich bin, sagen wir mal, jetzt kein Messi, aber ich bin nicht sehr ordentlich.
Ulrich Thurke, heute unser Gast im HR1 Talk.
HR1. Genau meins.
Hier ist der HR1 Talk heute mit Ulrich Thurke. Herr Thurke, wir haben einen HR1 Fragebogen mit Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen.
Es geht darum.
Ja, genau. Und am Ende des Jahres vergleichen wir alle Fragen und dann machen wir so ein geheimes Ranking und da entscheiden wir dann, wen wir nie mehr einladen.
Also das werden jedenfalls nicht gewinnen, aber schießen Sie mal los.
Machen Sie einfach so, antworten Sie kurz und das, was Ihnen spontan einfällt.
Ja.
Also, und sind Sie bereit?
Sagen nichts, ne?
Dann sagen Sie nichts. Ne? Dann atmen Sie genervt auch so. Oh,
okay,
ja. Gut. Also ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ja. 1 Euro.
Fast. Meine schönste Reise war?
Eine Reise nach Uppsala.
Stolz bin ich darauf?
Dass ich so toll Akkordeon spielen kann.
Mein Lieblingsessen ist?
Kutteln, saure Kutteln. Das ist Kuhmagen.
Eine schwäbische Spezialität. Muss man, glaube ich, heute schon immer mal dazu sagen.
Ja, also kein Hundefutter.
Ist nicht mehr so verbreitet, aber schmeckt richtig gut.
Schmeckt hervorragend.
Ich hasse es, wenn?
Wenn die sauren Kutteln kalt serviert werden.
Glück bedeutet für mich?
Zu lieben.
Ich höre im Radio gerne?
Tanzmusik.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass sie die Monarchie abgelöst hat.
Bereut habe ich?
In meinem Leben, nee.
Unterschätzt wird an mir?
Dass ich...
Ja, gut. Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit?
Mit Sigmar Gabriel.
Warum?
Weil ich ihn nicht so richtig kenne und weil ich höre, dass er ein großer Fan der Rhythmusboys sei.
Peinlich war mir zuletzt?
Die vorletzte Frage des Fragebogens.
Okay. Der Glaube?
Der Glaube ist Privatsache.
Ich habe Angst vor...
Krankheit und Tod.
Der Tod ist?
Der brutale Schlussakkord einer seltsamen Symphonie.
Treue?
Treue ist etwas ganz Wunderbares.
Mein Lieblingsfilm?
Wilde Erdbeeren von Ingmar Bergman.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Meiner Mutter.
Ich wäre...
Das war gut. Ja, wofür eigentlich?
Warum lachen Sie da? Also...
Herr Ulrich.
Ich habe letztens einen interessanten Satz gelesen. Und zwar, da ging es auch um den Tod, weil wir waren ja gerade beim Tod. Da hat irgendjemand hat gesagt, dass unsere Mütter uns nicht nur das Leben schenken, sondern auch den Tod.
Oh ja, das ist ein toller Satz, mein lieber Mann. Also, ich muss mich schon bei meiner Mutter bedanken. Mein Vater ist gestorben und sie ist jetzt allein. Und ich habe sehr lange nicht verstanden, was sie eigentlich für uns getan haben. Und das habe ich ihnen nie sagen können.
Ich wäre gerne
Moderator des Hessischen Rundfunks.
Oh, das ist jetzt die schlimmste Lüge, die Sie hätten sich ausdenken können. Wenn das die richtigen Leute hören beim HR, dann kriegen Sie dann eine Sendung und können Tanzmusik spielen, so viel wie Sie wollen. Ja?
Ja, genau.
Also, ich hasse Geburtstage, weil
man schon wieder ein Jahr älter geworden ist. Ja, das ist also.
Es wird immer schlimmer, habe ich gelesen.
Es rast. Ne? Aber das sagt jeder, deswegen will ich gar nicht drüber reden, weil das ist einfach so.
Ich habe auch nicht danach gefragt.
Aber wir sind haben einfach auf Sendung, angefangen, oder?
Ja, es ist einfach. Also reden wir nicht über Geburtstage.
Reden wir jetzt nicht über Geburtstage
Nein,
und über den
Tod? Nein, machen wir nicht.
Worüber dann?
Ja, vielleicht fällt mir noch was anderes
ein. Im Endeffekt reden wir dann doch über den Tod.
Weil irgendwie ist er immer dabei.
Ja, ne? Natürlich.
Na, klar, ja, ich weiß.
Er schleicht schon ums Haus.
Ja, naja. Aber dass Sie sich keine Sorgen machen jetzt, wir bleiben am Leben zumindest noch bis 12 Uhr, weil so lange geht die Sendung. Nein, nein, das ist nur gespielt. Großes Theater. Ulrich Thuke, heute unser Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der HR1 Talk heute mit Ulrich Thukur und Klaus Reichert. Ulrich Thukur spielt im Tatort den...
Ja, was ist der Herr Reichert? Ich sag's doch mal.
Nein, ich probiere es. Sie haben mich jetzt rausgebracht.
Nochmal. Spielt im Tatort
genau.
Den Tatort...
Moment, den HR-Kommissar hätte ich hier fast gesagt. Das stimmt natürlich nicht. Also Sie spielen da in einem Film, den der HR macht, und Kommissar Moreau heißt der.
Ne? So kann man es sagen.
Also, was hat Moreau, was die anderen Kommissare in anderen Tatorten von anderen Sendern nicht haben?
Tatsache, dass dieser Mensch mit einer potenziell tödlichen Erkrankung herumläuft.
Der hat einen Hirntumor.
Er ist eine Figur, die, sagen wir mal, ein bisschen am Rande der Realität, am Rande dessen, was wir die Wirklichkeit nennen, operiert und dadurch eben auch ganz andere Themen aufgreift.
Also der Tatort gehört zu den Flaggschiffen der ARD und dieser Tatort vom HR, sagen wir es ruhig, wie es ist, er hat nicht nur Freunde, er hat viele Fans, aber es gibt auch viel Kritik an diesem Tatort, weil er einfach dieses Tatort-Genre schon auf eine gewisse Art und Weise verlässt und andere Dinge da reinbringt. Und das wird auch immer wieder kritisiert. Und viele haben auch Angst, dass die Marke Tatort irgendwie Schaden nimmt.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr robustes Format, der Tatort. Und man kann nicht immer jedes Wochenende diesen klassischen Ermittlerkrimi zeigen. Ich finde, man hat auch die Aufgabe, das mal auszudehnen, das Terrain. Aber spannend muss es bleiben. Und man darf auch gerne mal wieder sozusagen zum Ausgangspunkt zurückkehren. Ich habe ja nicht nur experimentelle Sachen gemacht mit dieser Figur Moreau, sondern auch Es lebe der Tod, zum Beispiel eher fast ein klassischer, richtig spannender Kriminalfilm. Und der nächste, den wir drehen, der jetzt im Sommer, das soll auch wieder so etwas werden.
Im klassischen. Gut, Sie haben aber natürlich auch einen Tatort gedreht, in dem sie Ulrich Thukur spielen, der einen Schauspieler spielt, der einen Kommissar spielt. Ja. Also das war
eine Idee, die habe ich mit dem Regisseur Bastian Günther, mit dem ich diesen Film Houston drehte in Amerika, aus Baldowert. Wieso denn nicht mit so einer Figur? Kann man auch solche, sagen wir mal in Anführungsstrichen, philosophischen Fragen verhandeln? Was ist denn die Wirklichkeit eigentlich? Was passiert denn, wenn die Rolle, die ein Schauspieler spielt, sich unabhängig vom Wirtstier, also unabhängig vom Schauspieler macht und sagt, entschuldige mal, ich bin hier immer nur am Leben, wenn die Kamera läuft, wenn die Scheinwerfer an sind. Ich möchte auch mal durch den Park laufen und ein Eis essen und eine Zeitung lesen können. Und jetzt bin ich mal dran, jetzt gehst du mal in die Virtualität. Das ist doch ein ganz spannender Gedanke. Haben wir durchdeckt.
Ja, aber Herr Thukur, diese Frage stellt man sich als Schauspieler. Ja. Aber glauben Sie wirklich, dass ein Zuschauer sich die Frage stellt, da ist ein Schauspieler, der spielt einen Kommissar und der Kommissar will jetzt ins richtige Leben von dem Schauspieler?
Das stellt er sich wahrscheinlich nicht, aber die könnte er sich doch mal stellen.
Okay.
Vielleicht sollte er sie sich auch mal stellen. Finden Sie nicht auch, dass man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch mal hüpfen muss? Dass man auch mal Filme dreht, die sich nicht sofort erschließen, sondern die irgendwie dazu zwingen, dass man sich mal ein bisschen anstrengt.
Herr Thukur,
wieso denn nicht?
Ich bin da ganz bei Ihnen, wie man hier in Hessen sagt. Auf dem Weg hier ins Studio kommt man an so Bildern vorbei, den großen Formaten, das zeigen, was den Verantwortlichen hier im Hessischen Rundfunk wichtig ist. Also da ist ein Bild vom Radiosinfonieorchester, da hängt ein Bild von Jörg Bombach, der hier das HR Hessen-Quiz moderiert, und da hängt ein Bild von Ulrich Thukur.
Ach.
Ja. Haben Sie es noch nie gesehen?
Nee, ich weiß es nicht.
Da gehen wir gleich nach der Sendung mal vorbei und ich zeige Ihnen das. Ne?
Ja.
Was ich sagen will, der HR fühlt sich Ihnen schon sehr verbunden durch das, was Sie da tun in dem Tatort. Fühlen Sie sich dem HR eigentlich auch so verbunden wie er Ihnen?
Ich fühle mich dem HR sehr verbunden. Ich habe eine große Freundschaft mit Liane Jessen und mit Jörg Himmstedt, mit Uli Dahl, mit
den Redakteuren.
Und den Redakteuren. Und die haben mir wirklich ermöglicht, ganz spannende Fernsehfilme zu drehen, die vielleicht nicht immer dem Tatortformat entsprechen, aber ihren Sinn und ihre Wichtigkeit haben. Und die wirklich was bewirkt haben. Und das ist in keinem anderen Sender möglich in der Bundesrepublik. Und da ist der HR wirklich der mutigste von allen. Und wenn Frau Jessen sagt, mir sind die Einschaltquoten nicht so wichtig, ich möchte einen guten Film haben, dann glaube ich ihr das auch. Und es ist was ganz, ganz Tolles. Und deswegen stehe ich wirklich auf den HR.
Ulrich Thukur ist heute unser Gast im HR1 Talk. Und weil Sie jetzt so nett über den HR gesprochen haben, kriegen Sie noch einen Musikwunsch.
Und darf ich mir was wünschen?
Ja.
Also, Artie Shaw. Artie Shaw ist einer der ganz großen Bandleader der Big Band-Ära in den 30er Jahren. Artie Shaw kommt von der klassischen Musik, hieß eigentlich Artur Arshavsky und stammt aus der Ukraine. Hat eine wunderbare Einspielung 1938 mit einem Cole Porter-Song gemacht, den wir in unserem letzten Programm Let's Miss Behave auch gespielt haben. Begin the Begin, eine ganz, ganz tolle Nummer. Und hier ist sie.
Ulrich Tukur ist heute unser Gast im HR1 Talk. Herr Tukur, sind vor einiger Zeit 60 Jahre alt geworden. War es schlimm? Ja, ne, das ist, haben wir vorhin ausgemacht, nur falls Sie erst eingeschaltet haben, wann immer eine
ich
Frage nach.
Ich diese Geschichte halt meines Tukur Geburtstags ganz kurz erzählen.
Ja,
ich versuche es in ganz wenigen Worten, ganz schnell. Also ich hatte große Angst davor. Es gab nur zwei Optionen. Entweder man feiert groß oder man flüchtet. Ich habe mich zur Flucht entschlossen. Also habe ich mich in den Zug gesetzt mit meiner Frau Katharina. Wir sind nach Apulien gefahren, sind in Bari ausgestiegen, sind in ein Hotel gegangen, sind dann mit einem Taxi zu einem Autoverleiher gefahren und ich habe in diesem Taxi mein Geld, meinen Pass, alles liegen lassen. Das Taxi fuhr davon, ich hatte keine Adresse, ich hatte keine Quittung entgegengenommen und der Taxifahrer war, ich sah ihn noch und weg war er. Es war alles weg. Ich hatte nichts und musste mit 60 Jahren wieder ganz von vorne anfangen. Konnte das Hotel nicht bezahlen, konnte das Restaurant nicht bezahlen. Das war mein 60. Geburtstag.
Ich habe jetzt eine kleine Retourkutsche, weil ich habe jetzt auch einen fiesen Übergang für Sie. Was Sie behalten haben, ist Ihr Tinnitus. Ne?
Ja, der war doch der, ja klar.
Ja.
Der ist mir treu.
Das ja,
ist
jetzt
Freund, den müssen Sie als guten Freund betrachten.
Dann das ist tatsächlich so. Sie haben den damals mitgebracht vor ein paar Jahren, ich glaube 2005 war das, aus Frankreich, von Dreharbeiten, die irgendwie nicht gut gelaufen sind.
Und die waren sehr schwierig, ja, das war ungut.
Und dann auf einmal war ein Ohrgeräusch da.
Es war ein Geräusch da. Ich dachte erst, da die Gastherme im Keller dieses Hauses in Etretat in der Normandie. Und als aber dieses Geräusch in Venedig auch noch da war, merkte ich, dass er ein Problem hatte. Es brummte immer. Also Venedig hatte so einen Grundton, es ist ja eine ziemlich laute Stadt, ob man es glaubt oder man glaubt es eher nicht, aber es ist tatsächlich so. Da höre ich es nicht so sehr, aber in der totalen Stille ist es sehr laut in meinem Kopf.
Müssen Sie was tun, um das zu übertönen, wenn Sie zum Beispiel sich ins Bett legen abends?
Habe ich am Anfang getan. Ich hatte mir dann so Regennächte, so Aufnahmen von Regennächten und Wasserfällen und was man dann so macht. Das brauche ich nicht mehr. Ich bin in eine Klinik gegangen. Ich war 3 Wochen in der Klinik, habe mir mal dieses Geheimnis-Ohr, dieses Wunderwerk-Ohr erklären lassen. Da glauben Sie an Gott, wenn Sie mal sehen, wie dieses Ding funktioniert. Das ist unglaublich.
Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie Musik machen? Ist es danach, also es ist ja auch relativ laut, obwohl das handgemachte Musik ist, aber Sie kommen von der Bühne und
immer dann, wenn Geräusch da ist, wenn wir miteinander reden, ist es weg. Wenn Sie jetzt aufhören zu reden, so ist das. Und dann habe ich mir irgendwann ein Bild, ich habe eine Metapher gefunden. Ich sage Ihnen ganz schnell, drängen Sie mich nicht.
Nein, mache ich nicht.
Also Ihr Leben ist das Leben in einer wunderschönen Villa an einem See in einem Park. Es ist wunderbar, ganz toll, großartig. Sie haben einen kleinen Wald drumherum. Sie fühlen sich wohl. Jetzt kommt der Tinnitus in Form einer Autobahn. Die wird in 2 Kilometer Entfernung gebaut oder 1,5 Kilometer Entfernung gebaut. Die sehen Sie nicht, weil der Wald, der Park ja davor steht. Aber die hören Sie. Jetzt haben Sie 2 Möglichkeiten. Entweder Sie sagen, Wertminderung, scheiße, jetzt habe ich so viel Geld investiert in dieses Haus, jetzt ist es nichts mehr wert und wenn es regnet, wird es noch lauter, dann wird der Tinnitus immer lauter. Wenn Sie aber sagen, aha, Autobahn, naja, okay, da ist eine Autobahnauffahrt, bin ich ja schnell in Hamburg oder schnell in Berlin, ist doch gar nicht so schlecht, dann hören Sie das Ding nach einer Weile nicht mehr. Sie müssen es akzeptieren, Sie werden es nicht ändern, das ist der Punkt.
Herr Tukur, Sie haben ja eine unglaubliche Energie auch in diesem Gespräch. Ist es irgendwann auch bei Ihnen so, dass die Batterie dann tatsächlich leer ist oder lädt sich diese Batterie auch im Verlauf von so einem Gespräch immer wieder irgendwie neu auf?
Ich glaube, das ist wie dieses Fahrrad mit der Batterie, wenn Sie dann bergab fahren, dann lädt sie sich von selber wieder auf. Das geht, aber irgendwann, glaube ich, sind Sie am Ende Ihres Lebens, ist die Energie erschöpft und dann sterben Sie. Jeder Mensch hat einen bestimmten Pool an Energie zur Verfügung und irgendwann ist der alle. Sie können sich aber wieder ein bisschen zwischendurch aufladen. Und ein Tatort mit dem Hessischen Rundfunk ist, lädt auf.
Ja, ich glaube also es. Es sieht auf jeden Fall, unabhängig was die Zuschauer sagen, glaube ich, dass das Spaß macht, was Sie da machen.
Ja, das ist genau der Punkt, Herr Reich. Das muss Spaß machen. Wenn Ihnen das Freude macht, wenn Sie das hell stimmt, dann ist jeder Stress aushaltbar. Ein guter Stress ist auch wichtig. Nur ein böser Stress, also wenn es negativ wird und wenn Sie Lebensangst bekommen, wenn er in die Luft abklemmt, das ist was, was Sie wirklich schädigt. Guter Stress ist gut.
Als nächstes kommt die Tour der Rhythmus Boys. Ulrich Tukur geht mit seinen Freunden wieder auf Tour im nächsten Jahr. Das neue Programm der Rhythmus Boys heißt Grüß mir den Mond. Darüber reden wir in 5 Minuten.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Er war Bernard Jimek, er war Dietrich Bonhoeffer, er war Rommel, der Wüstenfuchs, er war Andreas Bader und er war viele, viele Charaktere mehr im Kino und im Fernsehen. Ulrich Tukur ist heute mein Gast im HR1 Talk. Am 12. März spielt er mit seiner Band in Frankfurt in der Alten Oper. Was erwartet eigentlich die Leute, die in diese Konzerte kommen?
Das wird ein lunatisches Konzert, eine Mischung aus...
Ein lunatisches
was Konzert. Ist das denn? Naja, das ist der Mond. Ist ja in der Poesie und in der Literatur, in der Musik immer stark verhandelt worden. Ist ja eine Projektionsfläche für unsere Ängste, für unsere Sehnsüchte, für alles Mögliche. Und es ist wunderbar. Es wird eine poetische Mischung aus konzertantem Auftritt, aus idiotischen Tänzen, aus Literatursplittern, aus Musik sein.
Sie singen, Sie sprechen, Sie spielen Akkordeon. Was machen Sie noch alles auf der Bühne? Tanzen?
Tanzen, dazu verdonnen euch die Jungs. Die müssen tanzen. Ich gucke zu. Obwohl ich wirklich in Hanau in der Tanzstunde war, 1972, als einer der wenigen damals. Ich weiß es
in
nicht genau.
In Hanau oder generell damals einer
in
der
Hanau,
wenigen?
In Hanau, man ist in den frühen 70er Jahren nicht in die Tanzstunde. Das war
stimmt, ja.
Man das hatte lange Haare und war links und irgendwie, nee, das war
das nichts. War damals, das kam dann erst später wieder. Nee, aber das damals, 70er Jahre, war nicht Tanzstunde.
Ich bin aber wirklich heilfroh, dass ich es gemacht habe, denn ich kann den Foxtrot und kann den Tango und den Walzer tanzen und das hat mir oft geholfen.
Tragen Sie eigentlich auf der Bühne wieder so ein Ringelshirt? Das ist auch etwas, was mir immer einfällt, wenn ich an Ulrich Tukur denke.
Ich habe eine Weile mal diese venezianischen Gondoliere-Hemden getragen. Nee, auf der Bühne trage ich jetzt Pyjamas, weil es ist ja ein nächtliches Programm.
Okay,
ja, lunatisch. Wir haben uns vier lunatische Pyjamas schneidern lassen. Die tragen wir gnadenlos.
Ist das, was Sie heute zum Beispiel anhaben, das ist ja ein Anzug, ein dicker Wollanzug. Ist das so ein Style, den Sie heute anhaben, weil Sie zum Interview gehen? Oder ist das auch etwas... was Sie das normalerweise
habe ich
tragen.
Das ist ein Replikat eines Anzugs von 1938 von einer Schneiderin
in Hamburg. Mit Hosenträgern,
Ja, sonst rutscht es runter. Ich bin ja so schmal. Ja. Ich esse ja nichts mehr. Den habe ich 4-mal mir anfertigen lassen. Den trage ich wahnsinnig gerne. Ist sehr bequem und ich liebe diese weiten Hosen. Und das hier, ich war nämlich einer der wenigen Schauspieler, die bei der Bundeswehr waren. Ich war bei der Luftwaffe. Das ist tatsächlich noch mein Luftwaffenhemd.
In Grün, aber grün. Harmoniert aus. Hervorragend sieht mit gut, diesem Anzug. Aus, ja, es ist alles so ein bisschen groberer Stoff. Also ja, das ist jetzt nicht
das Kaschmir passt jetzt auch zur so. Jahreszeit.
Ja, jetzt im Moment. Was machen Sie denn im Sommer?
Im wenn Sommer trage ich das natürlich nicht.
Nein, aber Sie sagten, Sie haben 4 Anzüge. Und
Im Sommer laufe ich nackt rum, ist doch klar, weil da oben sieht mich niemand. Ist doch 10 Kilometer entfernt. Da oben in diesem Bauernhof.
Ach so, da wo Sie auch leben. Sie haben nicht nur in Venedig eine Wohnung, sondern auch in der Toskana ein Haus.
Ich habe mir einen Haufen Steine gekauft zu meinem späteren Entsetzen.
Da laufen Sie nackt rum.
Und im Sommer laufe ich immer nackt rum, ist klar.
Lunatisch?
Sie nicht?
Nein.
Was haben Sie denn an?
Ich habe immer ein T-Shirt an, ein schwarzes und eine Jeans. Und das ist so meine Uniform. Also, wenn Sie wählen müssten, warum auch immer, wofür würden Sie sich entscheiden? Schreiben, spielen oder Musik tragen?
Sie müssen eine Partei wählen, um
Gottes Willen. Nein. Sie wollen ja mit Sigmar Gabriel Abendessen. Also, insofern haben wir da ja schon irgendwie einen Eindruck bekommen, für wen Sie sympathisieren.
Ich bin monarchistisch.
Okay.
So. Was war die Frage?
Die Frage war, schreiben, spielen oder Musik machen, wenn Sie wählen müssten. Sie müssen natürlich nicht.
Also, wenn ich wählen müsste, wählte ich die Musik. Mit der Musik fing es an. Die Musik ist die Königin der Künste für mich. Die Musik ist, das ist die Melodie des Welt. Also ich weiß nicht, es ist etwas, was von Herz zu Herz geht, was man autark betreiben kann. Will sagen, ich kann selber mich ans Klavier setzen und kann spielen, das macht mir Spaß. Also wenn ich jetzt irgendwelche Texte deklamieren würde und ohne Zuschauer, wäre es eigentlich blöd. Das würde ich nicht tun. Ich finde, die Musik lebt am intensivsten in mir. Und es ist alles Klang im Leben. Und es ist das wunderbarste Ventil, wenn man in der Lage ist, ein Instrument wenigstens so zu beherrschen, dass man versucht, seine Befindlichkeiten, seine Seele, Aggregatzustände zu transponieren in ein Instrument. Das ist was Großes. Ich kann jedem jungen Menschen nur raten, ein Instrument zu lernen.
Wir hören jetzt gleich ein Stück der Rhythmus Boys, der Band von Ulrich Tukur. Kein Weg zurück hören wir uns gleich an. Aber ich habe noch eine Frage. Es ist jetzt kurz vor 12. Jeder, der bei uns zu Gast ist, Herr Tukur, der lässt uns eine Lebensweisheit da oder ein Gedicht. Was bekommen wir von Ihnen?
Das ist ja lustig. Könnte ein Gedicht, würde ich mal sagen.
Ja.
Was soll ich denn jetzt für ein Gedicht drauf sagen?
Vielleicht etwas auch in Mundart? Also
vielleicht irgendwas von Rilke. Ich liebe ja Rilke.
Ja.
Das ist ein Jugendgedicht von Rilke. Das finde ich ganz magisch. Ich weiß nicht, warum mich das so berührt hat. Irgendwas hat das. Und ich liebe Gedichte, die sind so Haltepunkte für mich. Mhm. Sind so Leuchtfeuer im Dunkeln unserer Existenz erreichert.
Dann fangen wir mal.
Also das geht so. Das hatte keinen Titel. Blendender Weg, der sich vor Licht verlor. Sonnengewicht auf allem Weingelände. Und dann auf einmal, wie im Traum, ein Tor. Breit eingebaut in unsichtbare Wände. Der Türenholz ist längst im Tag verbrannt und trotzig dauert auf dem Bogenrand das Wappen und das Fürstendiadem. Und wenn du eintrittst, bist du Gast. Bei wem? Und schauernd schaust du in das wilde Land. Es ist so eine Atmosphäre.
Ist toll. Nein, ist toll. Ulrich Thukur, heute unser Gast im H1-Talk. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Thukur. Hat großen Spaß gemacht.
War mir großes Vergnügen. Danke für die Einladung.
Wenn Sie nicht alles mitbekommen haben von der Sendung oder es später eingeschaltet haben, dann können Sie die ganze Sendung nochmal hören unter www.hr1.de. Da haben wir den Podcast für Sie. Einen schönen Sonntag und hier kommen jetzt die Rhythmus Boys. Kein Weg zurück.
Text und Musik von mir.
Jawohl.
Kein Weg zurück. Weiter und immer vorwärts und nicht untergehen. Kein Weg zurück, die Tage strahlen heiter. Wir müssen weiter, wie die Winde wehen.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.